du hast alles dafür getan. Ich habe 5 Monate nichts anderes gesehen, außer den Gym, den Physiotherapeuten. Ich habe meine Familie nicht gesehen, ich habe meine damalige Freundin nicht gesehen. Ich wollte nichts anderes sehen, außer nur meine Therapeuten und meine Trainer, weil ich wollte diese WM spielen. Dann hast du es geschafft und dann bist du im WM-Finale.
Sami Khedira ist fast am Ziel. Er steht mit der deutschen Nationalmannschaft im WM-Finale. In Rio de Janeiro, im Maracana. Da zu spielen, das ist sein Traum. Nach einem Kreuzbandriss in einem Freundschaftsspiel gegen Italien kämpft er sich zurück, monatelang. Eine harte und intensive Reha liegt hinter ihm. Nun muss er, in Anführungszeichen, nur noch einen letzten Schritt gehen. Und der ist härter als gedacht. Das ist der vierte Stern. Ich bin Isa Fischer und arbeite als Audioredakteurin beim Kicker. Der Sommer 2014 war für mich so ein reiner Partysommer. Ich war 19, hatte das Abi frisch in der Tasche und die Weltmeisterschaft, die kam mir gerade recht.
Ich bin Matthias Dersch und anders als Isa habe ich damals im Sommer 2014 gearbeitet, bei meiner ersten Weltmeisterschaft als Reporter in Brasilien.
In diesem Podcast reisen wir zurück in den brasilianischen Sommer 2014. Wie war das damals? Im Mannschaftsquartier Campo Bahia, im Stadion auf den Rängen oder auf der Bank? Wir haben uns durch das Kicker-Archiv gegraben und mit Spielern, Reportern und Menschen gesprochen, die damals ganz nah dran waren.
Wir bekommen Einblicke in die Abläufe der deutschen Nationalmannschaft, in die Seele des brasilianischen Fußballs und in die Arbeitsweise von Sportjournalisten während einer WM.
Das ist der vierte Stern. Folge 4. Die Wade zwickt. Juli 2014. Deutschland gegen Argentinien im Maracanã von Rio de Janeiro. Es ist das Finale der Weltmeisterschaft. Die deutsche Mannschaft steht im Endspiel eines Turnieres, das anfangs unter keinem guten Stern stand. Aber eine Gruppe von Alpha-Tieren ist zu einer Einheit geworden, die ein gemeinsames Ziel hat und sich im Turnierverlauf kontinuierlich steigern konnte.
Und die sich am Ende mit dem Finale belohnt. Kann die deutsche Mannschaft jetzt auch die Argentinier schlagen? Klappt es mit dem ersten WM-Titel seit 1990? 24 Jahre und 5 Tage ist der letzte Triumph her.
Man hatte so langsam das Halbfinale verdaut, was Deutschland da hingelegt hat gegen Brasilien, was ja unglaublich war, in wenigen Minuten so viele Tore. Das war wirklich historisch. Und so der Gedanke war, also jetzt müssen sie es aber auch zu Ende bringen. Jetzt müssen sie sich auch belohnen dafür.
Das sagt Tom Bartels, der das Endspiel für die ARD kommentiert. Aber zu ihm kommen wir später noch.
Physiotherapeut Klaus Eder ist seit den 1980er Jahren bei allen Turnieren der DFB-Elf mit dabei. Für ihn ist es im wahrsten Sinne des Wortes ein Knochenjob. 14, 15 Stunden täglich arbeitet er während der WM im Behandlungsraum im Campo Bahia und knetet einen Spieler nach dem nächsten durch. Dass er auch in diesem Finale noch einiges zu tun haben wird, weiß er vorher logischerweise noch nicht. Deswegen freut er sich erstmal auf das Endspiel.
Es war eine gesunde Anspannung da, wenn ich mal so sagen darf. Jeder war natürlich mit 100.000 Volt Spannung geladen, wenn man so in ein Finale geht. Noch dazu bei diesem ausverkauften Haus, bei diesem tollen Stadion, bei dieser tollen Stimmung, die da drin geherrscht hat. Das war natürlich sensationell. Aber unser Fokus liegt natürlich, ich kann jetzt nur für die medizinische Abteilung sprechen, für meine Kollegen und natürlich auch für die Ärzte. Unser Fokus lag natürlich bei den Spielern.
Klaus Eder begleitet Sami Khedira nach seinem Kreuzbandriss im November 2013 in der Reha. Khedira will logischerweise nur die Besten, um wieder fit zu werden. Er arbeitet mit einem Athletiktrainer, einem Reha-Trainer, einem Visual Coach und eben Meister Eder, wie Klaus auch genannt wird, an seinem Comeback.
Auch wenn er persönlich eine eher durchwachsene WM spielt, ist Khedira einer der Leader im Team der deutschen Mannschaft. Am Tag vor dem Finale steht jedoch erst einmal das Abschlusstraining an. Das ist keine große Sache, da werden die Muskeln nochmal aktiviert, zum Abschluss gibt es meist noch ein Trainingsspielchen, in dem dann die Ersatzspieler die Rolle des Gegners übernehmen, ohne dabei die maximale Intensität reinzuwerfen. Das ist mehr so ein lockerer Aufgalopp. Für uns Journalisten geht es beim Abschlusstraining immer darum, Details über die Aufstellung zu erfahren. Für die Spieler ist es eigentlich Routine. Doch dann der Schock.
Wir hatten das Abschlusstraining und ich habe dann schon ein bisschen gemerkt, dass meine Wade sich anders anfühlt als sonst. Dass sie ein bisschen so eine Art Verhärtung ist und das Aufwärmen da noch so ein bisschen mitgemacht. Und dann habe ich gesagt zum Doc, zu Müller-Wohlfahrt, ich so, Doc, schau mal drauf. Und dann hat er schon so gemerkt, dass da so ein bisschen Art paar Klumpen sind und ein bisschen eine Verhärtung. Und er dann gemeint hat, okay, wir riskieren nichts. Du gehst raus aus dem Training, wir fahren ins Hotel, du lässt dich von Klaus Eder behandeln und wir bekommen das bis morgen hin.
Am Morgen danach bekommt Khedira nochmal eine leichte Behandlung. Im Gang des Hotels in Rio de Janeiro macht er ein paar Sprints, Lauf-ABC, einfache Übungen. Sami Khedira ist zuversichtlich, dass er in diesem Finale auch wirklich spielen kann.
So, dann laufen wir ins Stadion ein, ich mache mich ganz normal warm und irgendwann merke ich, die Wade kommt zurück. Aber nicht schleichend, sondern wirklich so stichartig. Ne? Und dann stehst du da und denkst so, nicht dein Ernst, das darf jetzt wirklich nicht wahr sein. Und das Absurde an der ganzen Geschichte, ich konnte sprinten, aber ich konnte nicht gehen und ich konnte nicht joggen. Also im Sprint ging es irgendwie, dann sagst du, okay, soll ich jetzt das ganze Spiel sprinten? Also geht ja nicht.
Das war natürlich für uns erst einmal ein Schock, unmittelbar beim Warmmachen. Da ist Sammy nochmal rausgekommen.
Und dann habe ich nochmal trotzdem versucht. Und dann bin ich so kurz mal für mich stehen geblieben und habe dann so rumgeschaut ins Stadion, was schon relativ gut gefühlt war. Und dann habe ich gesagt so, was machst du jetzt? So machst du den Ego-Trip und sagst, Hauptsache ich bin auf dem Foto. Und in jeder Podcast-Folge heißt, ach ja, du hast ja das Finale gestartet, du hast das Finale gespielt, wenn ich spielen sollte. Und ich aber nach 10 Minuten raus muss. Hauptsache nur, ich bin auf dem Foto drauf und kann irgendwann meinen Kindern mal zeigen, Papa hat ein WM-Finale gespielt.
Anders als heute dürfen die Trainer bei der WM 2014 nur dreimal wechseln. Jeder Wechsel will also gut überlegt sein. Und man will natürlich auch unbedingt vermeiden, dass man einen Wechsel unnötig früh verbraucht, weil etwa jemand schon angeschlagen ins Spiel geht.
Physiotherapeut Klaus Eder realisiert dann aber ziemlich schnell, dass ein Einsatz von Sami Khedira keinen Sinn macht. Er will das allerdings nicht alleine entscheiden und bespricht sich mit Teamarzt Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt.
Wir sind dann in die Kabine, haben dann nochmal untersucht, mussten wir dem Jogi Löw natürlich Bescheid sagen, dass es vielleicht Probleme geben könnte im Verlauf des Spiels und gerade beim Finale. Wäre es natürlich sehr unangebracht, wenn der nach 10 Minuten die Hand hebt und sagt, ich muss mich auswechseln lassen, weil ihr zieht in der Bade ab.
Die Bade, die verzeiht dir gar nichts. Da hast du gar keine Chance. Es gibt andere Muskelpartien im Körper, da kannst du ein bisschen mit Auge spielen. Bade hast du keine Chance, das geht nicht.
Die Entscheidung ist gefallen. Sami Khedira wird das WM-Finale nicht spielen. Dass die Spieler beim Warmmachen verletzen oder schon angeschlagen reingehen und dann irgendwie merken, das bringt nichts, das kommt häufiger vor. Aber das hier ist das WM-Finale, ein vielleicht einmaliges Erlebnis in der Karriere der Spieler da unten auf dem Rasen. Dafür riskieren Fußballer normalerweise alles. Der legendäre Ronaldo zum Beispiel spielte im WM-Finale 1998 für Brasilien gegen Frankreich, obwohl er vor Schwäche kaum laufen konnte. Sinn hat das damals übrigens nicht gemacht. Frankreich gewann 3-0.
Während für Sami Khedira ein Traum zerplatzt, stimmen sich die Fans im Maracanã und zu Hause vor dem Bildschirm auf das Endspiel der WM ein. Zu Hause in Deutschland verfolgen im Schnitt 34,5 Millionen TV-Zuschauerinnen und Zuschauer das Spiel live im Fernsehen. Weltweit schaut sogar 1 Milliarde Menschen zu.
13. Juli 2014, 13 ist auch noch meine Glückszahl, weil ich an einem 13. geboren wurde, durfte ich auf dem Reporterplatz sitzen, um das Finale zu kommentieren.
Tom Bartels kommentiert das Endspiel für die ARD. Er ist ein alter Hase im deutschen Sportjournalismus, war schon bei zig Turnieren dabei. Wie Bela Reti hat er eine Stimme, die man kennt.
Eigentlich werde ich nur noch so vorgestellt. Der Mann, der uns zum WM-Finalsieg kommentiert hat, wobei ich da ja gar keinen Anteil an habe. Du möchtest es halt nicht versauen. Und es ist halt in so großen Spielen wirklich besonders, weil letztlich muss das passen, was du sagst. Und ich kann mich schon darauf verlassen, dass ich ein gewisses Timing habe und die Situation bewerten kann. Aber du liegst ja auch immer mal daneben und du machst ja auch mal einen Fehler. Und du möchtest ihn natürlich dann nicht bei dem größten Spiel machen, was du wahrscheinlich je kommentieren wirst. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich ein größeres Spiel nochmal bekommen kann. Das ist ja immer noch, glaube ich, TV-Rekord für Deutschland überhaupt mit allem, was es im Fernsehen gibt.
Bartels ist ein Profi, der sich akribisch vorbereitet. Die Vorbereitung beginnt für ihn schon weit vor der Weltmeisterschaft. Darin unterscheidet sich sein Job gar nicht so sehr von meinem. Auch als Reporter lese ich mich lange vor dem Start in ein Turnier ein, in das Gastgeberland beispielsweise, die Spielorte und natürlich die Gegner. Ich studiere Videos, führe Gespräche, recherchiere. Dennoch sind die Jobs von Bartels und mir unterschiedlich.
Matthias schreibt Texte für die Menschen, die nach dem Finale das Spiel noch einmal schriftlich nacherleben wollen. Tom Bartels dagegen kommentiert live vor einem Millionenpublikum. Wenn er einen Fehler macht, gibt es keinen Redakteur in der Heimatredaktion, der den Artikel final bearbeitet. Macht er einen Fehler, ist der nicht mehr einzufangen.
Vor dem Turnier trifft sich Tom Bartels mit Jogi Löw. Das ist für Kommentatoren üblich, um an Hintergrundinformationen zu gelangen. Dort werden dann durchaus auch mal Dinge ausgetauscht, die man in Interviews eher nicht verraten würde. In der Politik sagt man dazu, es läuft unter drei. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört.
Bartels und Löw sitzen lange zusammen. Der Bundestrainer erzählt von seiner Vision, wie die deutsche Mannschaft in Brasilien spielen soll.
Jogi Löw hat mir klar vermittelt, dass er Khedira und Schweinsteiger erstmal so als Art Jobsharing sieht, weil beide angeschlagen ins Turnier gegangen sind. Khedira hat den Kreuzbandriss kurz vorher, Schweinsteiger war auch nicht hundertprozentig fit. Und ihm war ganz klar, dass er mit den beiden spielen will im Laufe des Turniers, aber nicht von Beginn an. Weil er sagte, die Kraft reicht nicht, wir müssen die aufbauen und deswegen muss ich erstmal mit Philipp Lahm da spielen. Das hat, glaube ich, nicht jedem auf diesen Positionen gefallen. Aber letztlich hat sich das eigentlich fast als Masterplan rausgestellt, so die Mannschaft aufzubauen.
Vor den Partien, die Bartels kommentiert, beschäftigt er sich mit jedem einzelnen Spieler. Besetzt Manuel Neuer den ersten oder zweiten Pfosten bei Standardsituationen? Wie macht das der gegnerische Torwart? Wie ist das Verhältnis zum Schiedsrichter? Ich mache es ähnlich, aber das muss ich zugeben, bei weitem nicht so detailliert wie die TV-Kommentatoren. Für Tom Bartels ist es mit der reinen Recherche zum Spiel noch nicht getan. Er muss auch noch viele weitere Details kennen.
Wenn du an so ein WM-Finale denkst, natürlich denkst du das als Reporter bis zur Siegerehrung durch. Bis zur Pokalübergabe, wer übergibt den, welche Politiker sind da, wann fliegt der Regierungsflieger zurück, wann vielleicht der in Anführungsstrichen Siegerflieger, wie wir jetzt wissen, wie sind die Abläufe, wie ist die Party hinterher geplant, welche Familien sind da, welche Kinder, idealerweise auch vom Gegner, ja und so weiter und so weiter. Also die Vorbereitung ist intensiv.
Intensiv kann man das auf jeden Fall nennen. Tom Bartels ist also nah dran am Geschehen, sein Sitzplatz im Maracanã ist allerdings ganz schön weit weg. Er hat auch nur so einen kleinen Monitor vor sich stehen und keinen großen TV-Screen wie die meisten Leute daheim.
Ich sitze ähnlich weit entfernt, in einem Bereich auf der Pressetribüne, der von den TV-Stationen abgegrenzt ist. Bartels sitzt auf Höhe der Mittellinie, ich ein paar Meter weiter links davon. Von hier müssen wir beide in Sekundenschnelle erkennen, was auf dem Spielfeld passiert.
Dann ist extrem wichtig als Reporter, jeden Spieler sofort zu erkennen, wie er sich bewegt, damit du dich nicht erst noch 10 Minuten einsehen musst, sondern ab der ersten Sekunde die Spieler unterscheiden kannst. Der Albtraum wäre, du hast nicht den richtigen Spieler in der entscheidenden Situation. Das kann ja immer mal passieren, aber bitte nicht im WM-Finale. Und natürlich versuchst du in der Vorbereitung alles, um das auszuschließen und wirklich jede Kleinigkeit sofort zu sehen. Ich bin im Nachhinein total dankbar, wie es gelaufen ist, aber dafür gibt es natürlich keine Garantien und die Nervosität ist vorher schon enorm.
Für mich zu Hause in Nürnberg steigt während des Tages die Nervosität und Anspannung. Ich bin irgendwie, ja, ziemlich unruhig. Abends bin ich wieder mit meinen Freunden verabredet. Es ist die gleiche Crew wie immer und ja klar, wir wollen natürlich wieder was zu feiern haben.
Ich realisiere am Morgen des Finals, dass ich kurz davor bin, mein erstes WM-Finale live im Stadion zu sehen. Hier dabei zu sein, das ist groß. Ich habe auch echt schlecht geschlafen. Vor dem Finale bin ich noch mit Daniel unterwegs, einem Kollegen von der Konkurrenz, der im Laufe der Jahre trotzdem zu einem richtig guten Freund geworden ist. Wir haben vor dem Spiel noch etwas Freizeit. Also fahren wir hoch zur Christusstatue auf dem Corso Vado, hoch über der Stadt. Ihr kennt das bestimmt. Argentinische und deutsche Fans sind auch da. Die tragen Trikots. Manche haben sich einen WM-Pokal gebastelt. Die Stimmung ist gelöst und friedlich. Daniel und ich machen ein Selfie als Erinnerung an 5 aufregende Wochen, die jetzt auf ihren Höhepunkt zusteuern. Ich bin glücklich und ja, ich bin auch ein bisschen stolz, dass ich abends als Reporter dabei sein kann.
Für Tom Bartels ist es nicht das erste Finale, das er für die ARD kommentiert. Auch das EM-Finale 2008 zwischen Deutschland und Spanien kommentiert er live im Fernsehen. Da verlor die DFB-Elf noch. Trotz seiner langjährigen Erfahrung ist es für Tom Bartels Auszeichnung und Anerkennung zugleich, das WM-Finale kommentieren zu dürfen. Da steigt natürlich eins, der Druck.
Und dann ist es natürlich so, dass dieser Alltag gestört wird von permanent eintreffenden SMS. Kommentier uns zum Finale und viel Glück und heute Abend und wir schauen und alle schauen und überhaupt jeder, der deinen Kontakt hat, schreibt dir, sodass du ja gar keinen Druck empfindest, wenn du dich dann ans Mikrofon setzt und kommentierst. Und es ist in der Tat so, dass es natürlich auch schon eine Belastung ist, also eine große Freude. Aber auch der Gedanke, oh Gott, also heute sollte wirklich nichts schief gehen und ich sollte den Siegtorschützen bitte auch erkennen sofort.
Tom Bartels ist Kritik gewohnt. Er steht ja auch oft in der Öffentlichkeit. In einem Zeitalter der sozialen Netzwerke hat das ebenso Tradition. Da gibt es nicht nur über 80 Millionen Bundestrainer, sondern ebenso viele Sportkommentatoren. Nach all den Jahren im Geschäft interessiert mich vor allem eines. Jucken ihn diese Kommentare überhaupt noch?
Die Kunst ist natürlich, das habe ich gelernt, das hat es für mich ein bisschen leichter gemacht so im Laufe der Jahre, dass ich jetzt nicht schon proaktiv denke, wer vielleicht was wie empfinden oder interpretieren könnte, sondern dass ich es schon inzwischen schaffe, da so zu kommentieren, wie ich das will oder wie ich das für angemessen halte, ja? Und nicht versuche, irgendwem gerecht zu werden oder jetzt parallel mitverfolge, was auf Twitter oder so geschrieben wird. Ja? Das ist ja im Prinzip der Untergang einer Live-Berichterstattung, sich immer wieder selbst zu überprüfen, in dem, was irgendjemand, oder abzugleichen, wie gefällt das irgendeiner Community.
Ein Vorwurf, den Bartels hier und da hört, er würde nicht emotional genug kommentieren, sei zu kritisch mit der deutschen Mannschaft. Dabei müsse er sie ja als deutscher Kommentator durch seine Worte unterstützen. Was manche da allerdings verwechseln, ein Journalist ist kein Fan, zumindest nicht vor dem Mikro.
Das kann immer noch mehr an Emotionen sein. Es kann aber auch weniger sein. Es ist am Ende auch nur Fußball. Es gibt für mich keinen Grund, da durchzudrehen permanent. Ja? Wenn man möchte, dass jemand da durchbrüllt und permanent alles hochjazzt, bin ich sicher der Falsche. Und das werde ich auch so beibehalten, weil ich kann nur so sein, wie ich bin. Und es wird ja vielleicht auch Gründe geben, warum man mich dann ausgewählt hat.
Ich sitze mittlerweile im Stadion, auf der Tribüne. Es sind die Minuten vor dem Anpfiff. Vor mir liegt der Aufstellungsbogen mit Sami Khedira drauf. Doch kurz bevor die Mannschaften einlaufen, macht auf der Tribüne das Gerücht die Runde, Khedira könne das WM-Finale nicht spielen. Das muss ich überprüfen. Also schnappe ich mir mein Handy und schreibe eine Nachricht an meinen Kontakt beim DFB. Bei Tom Bartels läuft es etwas anders.
Als das Spiel begann, ja, saß ich so, habe mich im Prinzip ausgerichtet, auch Richtung Kamera. Dann waren unten Matthias Obtenhövel und Mehmet Scholl und wollten zu mir abgeben. Und dann sehe ich aus dem Augenwinkel, dass mein Handy klingelt. Und sehe den Namen Uli Vogt drauf, der Mediendirektor des DFB, mit dem ich lange bei RTL zusammengearbeitet habe. Hab mir gedacht, okay, hab noch eine Minute, dann gehen wir schnell ran. Bin ich rangegangen, hab gesagt, Uli, was gibt's? Dann sagt er zu mir, brüllt ins Telefon, Kramer spielt, nicht Khedira. Ja, Khedira beim Aufwärmen Müller-Wohlfahrt, also Mull hat gesagt, wenn der spielt, spielt er höchstens 20, 25 Minuten. Khedira spielt nicht etc. Dann sage ich zu Uli noch, Uli, wenn du mich jetzt verarscht, ich bin kurz, nein, ich, also Uli hat so neigt dazu, einen mal hochzunehmen. Nein, Kramer spielt auf jeden Fall, glaub's mir und so weiter. Sag ich, okay, aber gut, okay, danke.
Für Khedira rückt also der junge und unerfahrene Christoph Kramer in die Startelf. Jener Christoph Kramer, der auf der Fähre When You Say Nothing at All von Ronan Keating geschmettert hat. Wir erinnern uns an Folge 3.
Kramer stand zunächst gar nicht im WM-Kader. Er wurde nachnominiert. Gegen Algerien darf er im Achtelfinale 11 Minuten mitspielen. Im Viertelfinale gegen Frankreich kommt er kurz vor dem Abpfiff aufs Feld. Einfach nur, um ein bisschen Zeit von der Uhr zu nehmen. Und jetzt steht er plötzlich im größten Fußballspiel der Welt in der Startelf. Das ist außergewöhnlich. Das weiß auch Bartels und gibt die wichtige Info kollegial an seine ausländischen TV-Kollegen weiter. Darunter ist auch Arsène Wenger, früher Trainer des FC Arsenal, inzwischen Experte bei Eurosport.
Bevor ich dann draufkam, die Gaben schon zum Erb, habe ich schnell noch zu Arsène Wenger gesagt, Arsène, Kramer is playing. Christoph Kramer, not Khedira, he is injured, no. Dann hat der Wenger mir das Line-Up gezeigt und zeigt mir, dass da Khedira draufsteht. Sag ich, ja, aber er ist verletzt und der Teamarzt hat gesagt, okay, hat er sich bedankt und das weitergegeben und dann habe ich da meinen ersten Aufsage gemacht und war dann unglaublich erleichtert, als ich im Kabinengang Kramer gesehen habe.
Das ist echt so bitter. Das kann man sich, glaube ich, nur schwer vorstellen, wie sich Sami Khedira in diesem Moment fühlt. Auch Physiotherapeut Klaus Eder lässt die erneute Verletzung von Khedira natürlich nicht kalt.
Man darf nicht vergessen, wir haben ja vom November 13 bis zum Finale ja fast täglich zusammengearbeitet. Und wenn er dann sagt, 5 Minuten vor Finale, es geht nicht und man spürt es auch und man kann einfach das Risiko nicht abwägen oder auf sich nehmen, keiner von uns, und muss ihm dann sagen, es geht nicht. Also mich persönlich hat das sehr betroffen gemacht, ja.
Statt auf dem Rasen zu stehen, Zweikämpfe zu gewinnen und sein Team zum Titel zu führen, sitzt Khedira auf der Bank, zum passiven Zusehen verdammt.
Wow, das war schon sehr hart. Ich war auch ehrlich gesagt so, ich weiß gar nicht, was passiert ist. Ich weiß nicht, was Jogi vorm Spiel gesagt hat. Die ersten 20 Minuten war so, ich saß auf der Bank und habe einfach nur ins Leere geschaut.
Doch bevor die Partie angepfiffen wird, wird erst einmal feierlich präsentiert, worum es hier eigentlich geht. Spaniens Weltmeisterkapitän Carl Puyol und das brasilianische Topmodell Gisele Bündchen tragen den WM-Pokal in den Innenraum des Stadions. Dann erklingt die FIFA-Hymne. Die ist übrigens leider nicht so nice wie die von der Champions League. Aber hey, hier braucht keiner eine extra Motivation. Das ist das Finale einer Weltmeisterschaft.
Dann ist es endlich soweit. 16 Uhr in Rio, 21 Uhr in Deutschland. Das Spiel geht los. Geleitet vom italienischen Schiedsrichter Nicola Rizzoli. Der kennt die Argentinier schon, Es ist nämlich bereits das dritte Spiel bei dieser WM mit argentinischer Beteiligung, das er pfeift.
Der Plan der Argentinier ist von Anpfiff an klar erkennbar. Sie überlassen den Deutschen den Ball und stehen tief, lauern auf Konter. Ganz ähnlich, wie es die Algerier gegen die DFB-Elf im Achtelfinale gemacht hatten. Ja, und wieder tut sich die Mannschaft von Jogi Löw schwer.
Auch weil die Argentinier Härte zeigen. Ezequiel Garay und Markus Rojo faulen Thomas Müller. Martin de Michelis foult Miro Klose. Und dann checkt Garay im eigenen Strafraum Kramer weg. Und wie?
Der Argentinier spielt den Ball. Rizzoli lässt daher weiterspielen. Aber der Schultercheck gegen seinen Kopf ist für Christoph Kramer extrem schmerzhaft. Kramer muss zur Behandlung das Feld verlassen. An der Seitenlinie wird diskutiert. Dann zeigt Kramer an, dass es weitergeht und kehrt zurück ins Spiel.
Alles gut also? Nein, weder für Kramer noch für die deutsche Elf. Denn die gerät unter Druck. Gonzalo Higuain köpft in der 30. Minute ein und dreht zum Jubeln ab.
Auf der Pressetribüne bleibt es ruhig um mich herum. Für uns ist relativ klar, dass Higuain im Abseits stand. Auch der Arm von Mats Hummels schnellt sofort hoch. Doch halt! Was macht der Schiedsrichterassistent? Ihr müsst wissen, es ist die Zeit vor dem VAR. Die Älteren werden sich erinnern. Es gibt keine Korrekturmöglichkeit. Wenn die Fahne jetzt nicht hochgeht, dann zählt das Tor. Argentinas celebrations are eventually cut short by that man.
Higuain thought he'd got redemption. Und? Sie geht hoch. Doch es ist aus deutscher Sicht ziemlich klar. So kann es auf keinen Fall weitergehen. Denn Kramer ist seit seinem Kopftreffer sichtlich angeschlagen. Und die deutsche Elf streng genommen damit in Unterzahl.
Und der Christoph Kramer war ja ansprechbar. Er wusste, wo wir spielen. Er wusste seinen Namen. Er wusste den Spielstand. Und infolgedessen sind wir davon ausgegangen, dass es eine sogenannte Commotio Labyrinthi ist und keine echte Gehirnerschütterung. Außerdem hat er natürlich über sein Kiefergelenk geklagt, was auch, wenn man das heute in der Super Slow Motion anschaut, auch gar nicht verwunderlich ist. Es war ja ein Schultercheck, wie wir in Eishockey sagen würden. Und eigentlich wäre das eine rote Karte gewesen. Und infolgedessen haben wir uns ja auch nichts dabei gedacht, ihn weiterspielen zu lassen. Bis plötzlich dann der Philipp Lahm zu uns auf die Spielerbank kam und sagt, nehmt doch mal den Christoph Kramer raus. Der kennt sich gar nicht mehr aus.
Bevor Löw reagieren kann, wird Schiedsrichter Rizzoli aktiv und schickt Kramer vom Platz. Kein Wunder. Kramer erkundigt sich bei ihm, ob das hier das WM-Finale sei. Er müsse das wissen. Diese Szene ist bekannt, aber eigentlich nicht lustig. Denn Kopftreffer sind extrem gefährlich.
Ich hatte einen kompletten Filmriss, also eine Viertelstunde ist komplett gelöscht und da habe ich auch kein Bild mehr von. Und ich weiß auch nicht, was ich alles gesagt habe, aber ich habe es auch schon aus mehreren Quellen gehört, dass ich auch Thomas Müller wohl gefragt habe, wo ich gerade bin. Und von daher, ich hatte einen Blackout.
Müller Wohlfahrt und Klaus Eder gehen mit Kramer in die Kabine. Dort wendet Eder das sogenannte Epli-Manöver an. Im Gespräch erzählt uns Klaus Eder, wie das Ganze abläuft. Er macht es uns auch vor. Wir unterhalten uns über Videocall und sein Handy schwingt dabei von links nach rechts, als er es uns vormacht.
Er sitzt und dann wird er umgeschmissen, dann wird der Kopf ganz schnell zur einen Seite gedreht, dann ganz schnell zur anderen Seite gedreht. Dann muss er den ganzen Körper sich drehen und muss dann wieder hochkommen zum Sitzen, damit dieser Ohrsand wieder in die richtige Bahnen gespült wird. Und der Christoph Kramer kam dann auch 5 Minuten nach diesem Manöver auch wieder aus der Kabine und war wieder relativ ansprechbar. Wir haben ihn trotzdem die ganze Nacht im Auge behalten. Infolgedessen konnten wir eigentlich die WM-Feier gar nicht so genießen, weil wir doch immer doch im Hinterkopf hatten, ob nicht doch was Schlimmeres passiert ist mit seinen Scheren. Aber es ging alles gut.
Nach nur 31 Minuten muss Deutschland also wechseln. Für Kramer, der ja auch nur als Ersatzmann für den angeschlagenen Khedira in die Startelf gerückt ist, ist das Finale vorzeitig beendet. Für ihn kommt André Schürrle ins Spiel. Es ist ein offensiver Wechsel, denn anders als der defensive Mittelfeldspieler Kramer ist Schürrle ein Angreifer. Und bei dieser WM als Joker bislang ziemlich erfolgreich.
Im Eröffnungsspiel gegen Portugal bereitet André Schürrle nach seiner Einwechslung ein Tor vor. Im Achtelfinale gegen Algerien kommt er zur Pause ins Spiel und trifft in der Verlängerung. Beim 7:1 im Halbfinale gegen Brasilien schießt er als Joker sogar 2 Tore.
Dass Schürrle im Finale nicht in der Startelf steht, ist also durchaus ein Luxus. Aber einer, den sich Löw ganz bewusst leistet. Der Bundestrainer will seinen als Super-Joker bezeichneten Angreifer eigentlich erst bringen, wenn die gegnerischen Verteidiger müde sind. Denn Schürrles Waffen sind sein Tempo und sein Zug zum Tor. Dass Löw ihn so früh bringen muss, passt nicht in den Plan, den er sich vorab zurechtgelegt hat.
Schürrle kommt nach seiner Einwechslung das erste Mal zum Abschluss. Trotzdem, das deutsche Spiel bleibt ziemlich zäh. Die Argentinier sind die gefährlichere Mannschaft. Vor allem, weil Lionel Messi nur schwer zu kontrollieren ist. Die Minuten verrinnen. Die Anspannung wird größer. Bei den Spielern auf dem Rasen, bei mir in Nürnberg vor dem Fernseher.
Und bei mir und meinen Kollegen auf der Pressetribüne. Wir wissen, je näher der Anpfiff rückt, desto näher rückt auch unser Redaktionsschluss. Jeder schreibende Fußballreporter wünscht sich daher insgeheim Spiele, die früh entschieden sind. Ganz anders als die Kommentatoren. Ihr erinnert euch an Belarettis Sorgen im Halbfinale. Falls nicht, hört doch nochmal in Episode 3 rein, da erzählt Bela davon.
Es läuft bereits die Nachspielzeit der ersten Hälfte. Da bekommt Deutschland noch eine Ecke zugesprochen. Groß steht an der Eckfahne, atmet tief ein und schlägt dann den Ball in die Mitte. Dort steigt Hövedes hoch und kommt 4 Meter vor dem Tor frei zum Kopfball.
Rums! Das Geräusch, das der Ball macht, als er an den Pfosten fliegt, ist bis oben auf der Pressetribüne zu hören. Alle wach? Jetzt auf jeden Fall.
Doch trotz dieser späten Top-Chance beschleicht Sami Khedira ein Gefühl. Ein Gefühl, dass es heute eng werden könnte. Ein Gefühl, dass die Mannschaft auf dem Feld Unterstützung braucht. Ein Gefühl, dass dieser Titel nur dann zu holen ist, wenn auch wirklich alle im deutschen Team dabei mithelfen.
Dann war irgendwann auch so ein Moment, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich die ganze Energie, ob die Jungs sich fühlen oder nicht, keine Ahnung, aber versuchen, die ganze Energie aufs Spielfeld zu bekommen. Reinschreien, motivieren, die Bank beleben. Poldi saß da, der Mertesacker, der da eine Energie reingebracht hat. So, also ich muss das Gleiche tun.
Der vierte Stern ist ein Kicker-Podcast. Projektmanagement, Benjamin Schmidt und ich, Isabella Fischer. Die Hosts sind Matthias Dersch und Isabella Fischer. Autoren Matthias Dersch und Isabella Fischer. Redaktionelle Mitarbeit, Recherche und Fact-Checking: Valentin Fackler, Konstantin Frieser, Benedikt Hoffmann, Jakob Kort, Maximilian Steiger, Moritz Bayer, Matthias Dersch, Isabella Fischer.
Schnitt und Sounddesign: Tina Küchenmeister. Corporate Music: WeSound. Grafik: Yannick Kaukuris und Lisa Schwan. Storytelling-Unterstützung: Jan-Philipp Wilhelm und Davide Bortot, ACB Stories. Redaktion digital: Alexander Wagner und André Dersewski.
Wir danken allen Gesprächspartnern dieser Folge. Die nächste und letzte Folge von Der vierte Stern erscheint am 12. Juni. Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.